Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht high wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter in deinen neuen Tag, ja.
Es ist Donnerstag, der 2. Februar. Wir befinden uns in der Astra-Stube. Es ist Astra Colada-Zeit. Wir haben Folge 150, es ist das große Jubiläum. Das große Jubiläum, aber diesmal ohne Daniel Hüttmann, weil Daniel Hüttmann wurde ganz manierlich von mir nach Hause geschickt. Denn, wie sagte er so schön, oben raus, unten raus ist niemals so richtig gut. Und
gute Besserung an dieser Stelle.
Gute Besserung. Was auch immer auf der Pullman-Tour passiert ist und was er sich einverleibt hat, es war auf jeden Fall nicht gut. Und jetzt sitze ich hier. Ich will nicht sagen, nicht nur mit dem Gast, sondern ich sitze mit unserem wundervollen Thomas Linkstedt vor mir, ganz alleine. Wir haben so ein sehr, es ist sehr privat. Und ich habe jetzt gerade Angst, jetzt da, wo Daniel nicht da ist, und eigentlich der Bezug ja von dir zu mir eher über Daniel kommt und dann jetzt nicht so als Puffer mit dabei ist und ich halt ein paar intelligente Fragen stellen kann und mich dann zurücklegen kann, haben wir jetzt irgendwie so ein sehr privates Gespräch und ich bin aufgeregt.
Das macht überhaupt gar nichts. Einen wunderschönen guten Abend und danke, dass ich schon zum zweiten Mal hier sein durfte.
Aber das ist schon voll lange her. Du warst Folge 66, ich glaube sogar im Juni 2021. Da ist viel passiert. Corona ist zum Beispiel vorbei. Seit gestern sind die Masken gefallen.
Wird sich so gesagt, ja. Ab sofort dürfen wieder alle Leute ohne Maske durch die Gegend laufen.
Und so tun, als wenn niemals etwas, also als wenn nie irgendwas passiert ist.
Ja.
Was ist in diesen eineinhalb Jahren bei dir passiert, Thomas?
Viel. Also wir haben ja, glaube ich, auch vor anderthalb Jahren schon über das Female Rap Label, was wir bei Piers, wo ich arbeite, bei dem Indie Label, was in Hamburg in Deutschland sitzt, gegründet haben, gesprochen. Und es ist gar nicht so einfach, in der Corona-Zeit ein neues Label aufzubauen mit Newcomerinnen. Und jetzt am Ende von Corona oder hoffentlich am Ende von Corona sind wir endlich in der Situation, wo wir so richtig loslegen können, wo unsere Künstlerinnen live spielen können, wo wir irgendwie ein großes Roster an tollen Künstlerinnen haben, wo wir jede Woche tolle Musik veröffentlichen können. Und alles ist neu und aufregend und macht Spaß und ich freue mich auf alles, was so die nächsten Monate kommt, musikalisch, beruflich.
Ich freue mich total darüber, dass dieses Female Rap Collective, dass es das noch gibt. Ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, irgendwie vor einem Jahr mal gesprochen haben. Und als wir darüber gesprochen haben, war es so, ja, ob das noch so weitergeht, wie es jetzt gerade weitergeht, das steht so auf der Kippe. Und jetzt, wo du halt jetzt im Jahre 23 sagst, jetzt sind wir gerade dabei und wollen das aufbauen, freut mich das tierisch.
Ja, es ist ja auch immer ein Invest und was an das man glaubt, muss aber auch immer wirtschaftlich funktionieren. Ich kann da, glaube ich, relativ transparent sagen, das sieht man ja auch, wenn man die Spotify-Zahlen, die Verkaufszahlen sieht, dass wir da jetzt noch nicht wahnsinnig viel Geld mit verdient haben und irgendwann muss es halt losgehen mit dem Geld verdienen. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch, dass es 2023 endlich soweit sein wird.
Bist du Head of?
Unsere Labelchefin ist quasi Lina Burghausen. Lina Burghausen hat vor 4 Jahren inzwischen den Blog 365 Female MCs ins Leben gerufen, auf dem sie ein Jahr lang 365 Rapperinnen vorgestellt hat, die es auf der ganzen Welt gibt. Und diesen Blog gibt es immer noch. Da sind inzwischen über 1200 Rapperinnen vorgestellt worden. Sie hat das inzwischen abgegeben und Lina wurde von mir gefragt, ob wir dieses Label, ob wir diesen Blog nicht verlängern und ausbauen möchten und zu einem Label machen wollen. Und Lina sitzt in Leipzig, beziehungsweise gerade hat sie den Luxus, dass sie auf La Gomera arbeitet. Die hat sich ihr Homeoffice nach La Gomera gebaut. Schöne Grüße, sollte sie das hier hören. Und ist externe Labelchefin und A&R von 365XX, so heißt dieses Label. Und ich bin bei Pias Projektmanager in-house und kümmere mich um alles, was hinter den Kulissen passiert, um Produktanlagen, um Marketing, um strategische Ausrichtung, alles, was nicht rein die Musik und das Kreative der Musik betrifft.
Wie viele Girls habt ihr denn jetzt am Start?
Insgesamt 8. 8 aktive Künstlerinnen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja.
Ich weiß, dass Maribu bei euch ist.
Genau, Maribu ist bei uns. Die bringt am 10. März ihr Debütalbum Slay Bay raus. Wir haben Satari bei uns, die ihre neue EP Cyberpunch demnächst veröffentlicht. Wir haben eine neue Künstlerin gesigned, eine Pop-Künstlerin, die heißt Carrie, ist aus Leipzig und hat letzte Woche Freitag ihre Debütsingle bei uns Stockfinster veröffentlicht. Wir haben eine jetzt in Darmstadt lebende Rapperin Mimi, die ihr Debütalbum im April bei uns veröffentlichen wird. Wir haben DP, die wahrscheinlich eine der besten genderunabhängig agierenden Künstlerinnen und Künstler in Deutschland gerade im Rap ist. Also super viele unterschiedliche Charaktere, super viel Qualität, die bei 365XX erscheint.
Das ist geil, dass du halt auch immer nach jedem Satz nochmal sagst, es ist 365XX.
Dafür guter, bin ich hergekommen, um diese drei Ziffern und die zwei Buchstaben oder den einen Buchstaben, der doppelt kommt, so oft wie möglich ins Mikro zu sagen.
Und gegen den Dry January zu saufen, denn wir haben ja, endlich ist das Februar und das ist das erste Mal auch heute mit mir zusammen einen kleinen Mate mit Wodka trinken.
Prost.
Was hart für dich, der Januar?
Na, ehrlicherweise ist es ja so, dass man je länger, dass man sich die ersten, das Gestotter schneidest du raus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich lasse die meisten Gäste immer ziemlich gut aussehen.
Das ist gut. Es ist ja so, dass man die ersten 2-3 Wochen von so einem Dry January ein bisschen mit sich kämpft und so motiviert ist, Neujahrsvorsätze umzusetzen und sich zwingen muss, nüchtern zu bleiben. Und nach 2-3 Wochen setzt dann erst der Effekt ein, dass man sich auch wohlfühlt mit der Nüchternheit und dass man sich denkt, das will ich jetzt aber auch viel länger noch hinkriegen. Und dann gibt es so nur einen Tag die Woche, an dem man sich denkt, boah, jetzt in eine Bar gehen und wirklich 5 Bier trinken. Das wäre schön. Und das Problem ist, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist man wieder komplett raus und hat diesen Gedanken, ich fühle mich total wohl, gerade nüchtern zu sein und ich könnte das noch 3, 4, 5 Monate durchziehen, der ist dann komplett weg. Und der Tag ist jetzt heute gekommen, jetzt ist Februar, jetzt kann man auch mal wieder einen Wodka-Mate trinken.
Ich bezeichne sowas immer als Trinklust. Das ist mir neulich aufgefallen, dass ich dann mal so 7 oder 8 Tage nichts getrunken habe und einem die Trinklust dann kommt, wo dann irgendwie der Kopf dann aussetzt und dann einfach sagt, ist einfach scheißegal heute. Vielleicht kommst du auch dann erst um 3 nach Hause. Vielleicht, natürlich geht's dir morgen scheiße, aber heute bist du unbesiegbar.
Ich bin ja gleichzeitig zum Musikfan, bin ich ja auch ganz großer Fußballfan des Fußballvereins Hertha BSC Berlin und das ist heute,
oh nein,
das ist nicht ganz so einfach aktuell und ich habe dieses Nicht-Trinken im Januar wirklich sehr streng durchgezogen und war letzte Woche Dienstag bin ich in Hamburg mit dem Zug losgefahren, um ins Stadion zu gehen, damit ich dabei zugucken kann, in einem halbleeren Stadion, in einem kalten halbleeren Stadion, wie Hertha 5-0 von Wolfsburg verprügelt wird, um dann danach 5 Stunden schlecht zu schlafen bei meiner Freundin und morgens um 7 wieder zurückzufahren nach Hamburg und direkt zur Arbeit zu gehen. Und dann habe ich noch nicht mal Bier getrunken im Stadion und das Gleiche nochmal 4 Tage später beim Derby Hertha gegen Union, wo Hertha auch verloren hat, ärgerlicherweise, und das auch wieder nüchtern. Und ich weiß jetzt, wie sich Freddy Bobic fühlt, und wenn du es nochmal fragst, dann kriegst du eine gescheuert.
Ja, die große Frage ist sozusagen, ist Hertha BSC der neue HSV?
Den HSV habe ich noch nie nüchtern ertragen. Bei Hertha hat es ab und zu funktioniert, bisher nur jetzt diesen Januar nicht.
Ich wusste nicht, dass du so harter Fußballfan bist.
Richtig doll.
Wie lässt sich das mit deinem Leben vereinbaren? Und gerade halt, dass man sich dann auch so einen Verein sucht, der, sagen wir mal, die letzten 3, 4 Jahre jetzt nicht mit, also nicht so geglänzt hat. Wie lange ist das her, dass Jürgen Klinsmann da als Retter für 3 Spieltage gewesen ist? Ist das schon 5 Jahre her?
Ja, er ist ja auch dann war ja gar nicht Retter. Der Retter war ja dann am Ende Pal Dardai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da waren so viele Hertha-Trainer in den letzten 3, 4 Jahren, dass ich das gar nicht mehr so genau auf dem Schirm habe. Aber es war, glaube ich, Jürgen Klinsmann hat sich mit den Worten in seinem Facebook-Post "Hau he, euer Jürgen" verabschiedet über das Medium, wo das halt so Ü50 Fußballtrainer so machen. War ganz legendär und generell muss man einfach sagen, dass man als Hertha-Fan auch wahrscheinlich leicht masochistisch veranlagt sein muss, um das durchzustehen. Aber Bayern-Fan sein kann ja jeder. 10-mal in Folge Meister. Ich glaube, wer heute als Kind groß wird, warum sollte ein Kind heutzutage, wenn es nicht gerade über die Familie kommt, Fan von irgendeinem Verein als Bayern sein? So, man will Fan sein von denen, die gewinnen und so. Und ich war auch als Kind Bayern-Fan, Jetzt habe ich es einmal gesagt, weil wir eine Tante in München hatten, die mich auch mitgenommen hat ins Olympiastadion, weil Bayern natürlich damals auch viel gewonnen hat. Nicht so oft wie jetzt, aber schon auch oft genug. Und als Kind schließt man sich denen an, die viel gewinnen. Und dann wurde ich 1999 mit der Fußballmannschaft vom Dorf damals in Sachsen-Anhalt sind wir zum Saisonabschluss ins Olympiastadion gefahren. Hertha gegen Dortmund. Hertha hat 3-0 verloren und ich war in Gabor Kiraj mit seiner Schlabberhose und Sebastian Deisler und diese Hertha-Mannschaft verliebt. Haben mir einen Gabor Kiraj-Schal gekauft und war von da an dann Hertha-Fan. Seit 1999.
Ah, Kiraj war dieser geile Torhüter, dem scheißegal gewesen ist, ob es Sommer ist oder ob es Winter ist, hat er immer
die graue Jogginghose.
Diese mausgraue Jogginghose an. Oh, da von dem fand ich einfach nur nice.
Und ich habe ein Bravo-Sport-Interview von ihm ausgeschnitten. Da wurde er gefragt, was sein größter Wunsch als Fußballer wäre. Und er hat gesagt, er möchte gerne in einem Fußballspiel den Ball an die eigene Torlatte werfen und zu seinem Mitspieler damit passen. Das wäre sein Wunsch als Fußballspieler. Und er war einfach positiv verrückt und davon gab es danach dann nochmal Marcelinho bei Hertha und Zecke Neuendorf. Und das hat in den letzten 25 Jahren alles ganz viel Spaß gemacht als Hertha-Fan. Und jetzt macht es seit ein paar Jahren nicht mehr ganz so viel Spaß, aber manchmal kommt man auch gar nicht für die Qualität auf dem Feld ins Stadion, sondern um sich mit Leuten zu treffen, die man gern mag. Und davon gibt es im Olympiastadion für mich inzwischen relativ viele.
Also, du bist durch und durch Fußballfan. Aber du spielst jetzt keinen Fußball mehr, oder?
Ich spiele alte Herren bei St. Pauli, dritte alte Herren.
Geht da noch was für die erste, oder?
Für die erste alte Herren vielleicht. für die erste Profimannschaft so schnell nicht, glaube ich. Ich bin aber motiviert genug zu sagen, dass ich auch da gern gewinne. Und momentan spielen wir ganz gut. Wir haben eine ganze Weile natürlich auch die WM-Pause gehabt und fangen erst Ende Februar wieder an. Aber es macht Spaß, mit denen zu spielen und wir spielen gut.
Ich kenne dich oder habe dich kennengelernt als ziemlich awaren Typ. Und du arbeitest zum Großteil mit ziemlich vielen, vielen Frauen und diversen Menschen zusammen, die vielleicht über Fußball eine ganz andere Meinung haben. Ist das ein Problem für dich, halt auch von dir aus zu sagen, du, ich bin jetzt hier eigentlich vom Herzen halt aus der Fußballfan? Eine Sportart, die vielleicht nicht für was anderes steht, aber wo man immer so diesen Beigeschmack hat, das ist ein relativ toxischer Männersport. Gibt's da Breitseite und sagt man so, Thomas, also, hätte ich jetzt von dir jetzt überhaupt nicht gedacht. So wie ich jetzt gerade, was, Thomas, hätte ich überhaupt gar nicht von dir gedacht.
Nee, andersrum. Man kann auch gerade zum Beispiel als Hertha-Fan oder sagen wir mal noch schlimmer als Dynamo Dresden-Fan, ist es ganz wichtig, in der aktiven Fanszene aware oder woke Leute zu haben. Feministische Leute, antifaschistische Leute, Fans, die auch politisch links aktiv sind, um sich zu positionieren, um dagegen was zu tun, um gerade den Klischees zu widersprechen. Und ich bin auch im Fanclub der Axel Kruse Jugend und also noch nicht so lange, erst so, ich weiß nicht wann das Spiel war, wo Hertha gegen Schalke im DFB-Pokal gespielt hat und der schwarze Hertha-Spieler Jordan Torunariga hat eine rote Karte bekommen, nachdem er während des Spiels von Schalke-Fans rassistisch beleidigt wurde. Und dann hat er eine Getränkekiste geworfen und ist mit Rot vom Platz geworfen worden. Und im Nachgang beim nächsten Hertha-Heimspiel im Olympiastadion hat der relativ kleine Fanclub der Axel-Kruse-Jugend, die damals, glaube ich, knapp 100 MitgliederInnen hatten oder vielleicht ein bisschen mehr, die haben für die gesamte Ostkurve, was schon sehr, sehr viele Menschen im Berliner Olympiastadion sind, die Rückennummer von Jordan Torunariga auf A3-Papiere gedruckt und verteilt, damit die beim Einlauf der Mannschaft hochgehalten wurde, diese Rückennummer als antirassistisches Statement und als Support für Jordan halt. Und Hertha hat keine aktive Frauenfußballmannschaft zum Beispiel aktuell. Und die Axel-Kruse-Jugend hat bei einem der letzten Heimspiele einen Banner hochgehalten pro Frauenfußball bei Hertha BSC. Und ich finde es total wichtig, dass man unter zweifelsfrei sehr vielen stumpfen Menschen in der Kurve einfach politische Statements setzen kann. Und gerade wenn man ein aktiver Fußballfan ist und sich nicht nur berieseln lässt von Sachen, die im Fernsehen läuft, sondern regelmäßig ins Stadion geht, dann kann man auch als antirassistischer, feministischer Mensch Akzente setzen, wenn man sich zusammenschließt mit Gleichgesinnten im Stadion.
Ich meine, es ist zwar schon 6 Wochen her, aber oh krass, ist auch schon wieder 6 Wochen her, aber wie hast du eigentlich dann die WM in Katar gesehen? Hast du die boykottiert? oder?
Ich habe sie nicht geguckt. Ich bin großer Fußballfan und es tat natürlich weh, aber ich habe kein Spiel komplett gesehen. Ich habe immer mal wieder reingeguckt und ich folge so vielen Fußball-Accounts auf Instagram, dass ich natürlich nicht drum rumgekommen bin, die meisten Tore mitzubekommen und so. Und ich habe natürlich ganz viel gelesen, ganz viel verfolgt und so, aber ich hab für das Turnier natürlich nicht gebrannt, mich nicht so wahnsinnig groß interessiert, wie es normalerweise tun würde.
Ist komisch, oder? Das ist einfach so dahin geplätschert.
Ja.
Es ist so.
Wer ist nochmal Weltmeister geworden?
Messi. Mhm. Messi, mhm. Messi, Messi.
Der mit dem schwarzen Umhang.
Ja, Batman. Ja. Du, ich habe 12 Fragen für dich vorbereitet. Das sind so kleine, süße Fragen, die vielleicht erstmal überhaupt nichts mit der Musik zu tun haben, aber vielleicht kommen wir dadurch ins Gespräch. Die kannst du einfach relativ schnell beantworten. Wenn dir eine Frage zu unangenehm ist, kannst du immer gerne sagen, weiter. Und ansonsten einfach aus dem Bauch heraus für das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Das letzte Mal, dass ich völlig ausgerastet bin.
Gestern, als ich erfahren habe, dass Isco doch nicht zur Union Berlin wechselt.
Was? Der wechselt nicht zur Union Berlin? Das kann doch nicht wahr sein. War das nur ein Fake oder was? War das ein April-Scherz?
Nein, ich glaube, Thorsten Matuschka, Union-Legende, seine Theorie geäußert, dass es ein Versehen in der Kommunikation mit Brutto- und Netto-Gehalt gab, weil der gute Isco, legendärer Fußballer, der 5-mal Champions-League-Sieger geworden ist in Spanien, beziehungsweise bei Real Madrid gespielt hat und mit Real Madrid Champions League Sieger geworden ist, der wird in Spanien, da ist netto brutto, der kennt keine Steuerabgaben als Fußballer und Union Berlin wird alles zusammengekratzt haben, was sie ihm hätten zahlen können oder wollen. Und dann haben sie ihm, glaube ich, nach dem Medizincheck nochmal gesagt, hier, guck mal, du weißt schon, dass da ein bisschen Steuern von abkommen und am Ende landen von den, sagen wir, 2 Millionen Gehalt im Jahr vielleicht nur 1 Million bei dir. Und dann hat er gesagt, was? Tschüss, ich komme doch nicht, ich bleibe in Sevilla und setze, oder er ist, glaube ich, gerade vereinslos, ich gehe nirgendwo hin, ich sitze weiter auf dem Sofa. Ja, also Union-Fans wissen jetzt, wie sich Hertha-Fans fühlen, weil das passiert gefühlt bei Hertha in jeder Transferperiode, dass irgendwelche tollen Namen gehandelt werden und so, und das wäre natürlich einer der tollsten Namen für die Bundesliga gewesen, aber wegen so einer Lappalie gibt es jetzt kurioserweise doch keinen Transfer von
Berlin. Wie alt ist denn der? Ist der schon über 36?
Nö, achso, wegen alte Herren St. Pauli, ob er da anfangen will, meinst du?
Nee, aber ob man ihn nochmal irgendwie androhen kann, so du kommst, dafür kommst du aber immer ins Berghain, ohne anzustehen oder so. 2017 war für mich das Jahr, in dem
ich sehr viele Rin-Konzerte gesehen habe. Ich habe mir zum einer meiner Neujahrsvorsätze war, mein Handy und mein Instagram-Account und meine Fotos auf dem Handy und meine Newsletter so auszusieben und aufzuräumen. Ich habe irgendwie 35 Newsletter abbestellt. Ich war irgendwie 6.500 Instagram-Accounts gefolgt und jetzt sind es nur noch 4.000. Und ich habe 50.000 Fotos auf dem Handy und Videos und 5.000 Videos. Mein Handy, also meine iCloud ist anscheinend 2017 gestartet und ich bin jetzt von 2017 die Fotos und Videos durchgegangen und habe mich an die ganzen Konzerte mal wieder erinnert, wo ich damals war. Und ich war damals bei Universal in Berlin und im Musik und Frieden gegenüber hat Rin anscheinend relativ oft und regelmäßig mal als Main Act, mal als Gast von anderen Rap Acts gespielt und ich habe total viele Rin-Videos auf meinem Handy gefunden, von denen ich jetzt ganz viele gelöscht habe, weil wann guckt man sich schon mal Konzertvideos von 2017 und 18 und 19 nochmal an?
Wo man nicht selber drauf ist, mal zu gucken, wie ja, man die genau ausgesehen hat.
Ja, genau. Ja.
2027 ist für mich das Jahr, in dem
ich hoffentlich das Gleiche machen kann wie jetzt, nur mit mehr Gehalt.
Ich dürfte meinen Charakter mit 3 Emojis beschreiben.
Das ist auf jeden Fall der Emoji mit dem lilanen Partyhut und der lila Tröte.
Die habe ich, glaube ich, noch nie benutzt.
Was?
Nee.
Das ist mein Lieblings-Emoji. Der zweite Lieblings-Emoji von mir ist der mit den gefletschten Zähnen, den ich immer schicke, wenn mir was unangenehm ist, weil ich mich verspäte, weil ich was verschwitzt habe, weil ich mich für irgendwas entschuldige. Dann ist es immer der Emoji mit den Zähnen. Und der dritte ist der mit dem Heiligenschein. weil ich den in demselben Zusammenhang, also ich benutze sie meistens doppelt, der gefletschte Zähne plus Heiligenschein im Sinne von bitte nimm es mir nicht übel, das passiert nie wieder und ja, darf man nicht zu inflationär benutzen, ich benutze das sehr inflationär, muss man aufpassen, dass einen die Leute trotzdem noch mögen.
Wenn ich das Wort Zahnarzt höre, dann?
Ich habe eigentlich kein Problem mit Zahnärzten und Zahnärztinnen. Ich hatte immer eine tolle Zahnärztin in Salzwedel. Frau Tenner hieß die, wie die Familie von Alf. Und habe mir vorgenommen, jetzt einmal im Jahr zur Zahnreinigung zu gehen, weil damit es weniger blutet in Zukunft. Aber grundsätzlich habe ich kein Problem mit Zahnarztterminen. Bei mir wurde noch nie gebohrt.
Ach was?
Ja, ich bin jetzt... Wie alt bin ich? Ich bin 35 und in meinem ganzen Leben wurde bei mir noch nie in den Zähnen gebohrt.
Bist du kein Süßigkeiten-Freak gewesen als Kind? Hast du nicht irgendwie Bock gehabt, ganz viele Center Shocks auf einmal in den Mund zu nehmen und das jeden Tag, um zu gucken, was passiert?
Meine Eltern wohnen in Sachsen-Anhalt in Rohrberg, in dem gleichen Dorf wie meine Großeltern damals. Die haben im Erdgeschoss gewohnt und meine Oma hat für mich Schokoladentafeln im Schrank gebunkert und ich konnte mir die dann immer heimlich rausziehen. Ich habe schon sehr viel Schokolade gegessen, aber auch sehr gut die Zähne geputzt.
Das fehlt in der Hamburger Musikszene.
Was würdest du denn sagen?
Puh.
Das ist schwere Frage, ne? Also ich glaube, Hamburg ist, was die Musikszene angeht, total verwöhnt und ich habe vorher in Berlin gewohnt und da gibt es alles in sehr viel und ich würde sagen, die ganzen guten Sachen gibt es in Hamburg auch. Also eine sehr tolle, schöne Clubdichte, also eine gute Dichte von guten Clubs. Auch wenn sich anderthalb in letzter Zeit ins Aus manövriert haben. Es gibt wohl auch, obwohl ich da nicht so aktiv bin, Techno-Clubs, in die man gehen kann, auch wenn nicht in dem Ausmaß wie in Berlin. Es gibt viele tolle Bands. Es gibt KünstlerInnen, die nach Berlin gehen und wieder zurückkommen, weil sie sich hier wohler fühlen. Es gibt Indie-Labels, es gibt mit Warner ein Major-Label, es gibt eigentlich alles, was man sich so wünscht, oder?
Findest du, dass Hamburg interessanter als Musikschaffender oder Schaffende ist als Berlin?
Nein, aber weniger stressig.
Eine Tradition, die für mich gerne aussterben darf.
Bayern München ist deutscher Fußballmeister.
Oh ja, ich finde es, da sind wir schon wieder beim Fußball, ne? Ja. Ich finde es gerade so grandios, dass sie dreimal hintereinander 1-1 gespielt haben und auf einmal 6 Mannschaften die Möglichkeit haben, innerhalb eines Sieges deutscher Meister zu werden. Das ist fantastisch.
Ja, das Problem ist nur, dass jetzt die Vereine mit den Hufen scharren und dahinter sind wie, also Wolfsburg jetzt gerade nicht, weil sie, also sie haben, glaube ich, gegen Bremen das erste Mal seit 10 Spielen verloren, aber so Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, Hoffenheim ja auch nicht, aber Leipzig, Wolfsburg, einfach so Vereine und inklusive Union als Hertha-Fan, denen ich das auch nicht so richtig gönne, deutscher Fußballmeister zu werden. Aber ich gönne das Dortmund, ich gönne das Freiburg und ich gönne das Frankfurt und ich hoffe, einer der drei Vereine wird dieses Jahr deutscher Fußballmeister.
Eine Idee von mir, die ich mir eigentlich hätte patentieren lassen müssen.
Ich könnte sagen, ein Female-Rap-Label zu gründen, aber das würde ja bedeuten, dass es keine anderen Female-Rap-Labels gibt. Oder würde das bedeuten, wenn ich das patentieren lasse, würde es bedeuten, dass ich jedes Mal Geld bekomme, wenn andere Leute Female-Rap-Labels gründen?
Das hat so ein bisschen eher damit zu tun, das gibt's zwar schon, aber ich hatte als Erste die Idee.
Das habe ich ganz oft, das Gefühl, ohne jetzt angeben zu wollen.
Streichhölzer, Licht, Toaster.
Ja, habe alles ich erfunden. Jetzt ist es mal raus.
Auf einer Party bin ich die Person, die
am Ende des Abends wahrscheinlich jede einzelne Person umarmt hat. Ich weiß, es gibt auf jeder Party ganz viele Leute, die nicht gern umarmt werden, aber ich kriege jedes Mal, wenn ich auf Partys bin oder wenn ich unter Menschen bin, ganz große Euphorie durch die anwesenden Menschen, die ich mag, und das führt dazu, dass ich wahrscheinlich jede einzelne Person auf jeder Party am Ende des Abends umarmt habe.
Da mache ich mal einen kleinen Strich dahinter und komme auf diese Frage zurück gleich. Hätte ich eine Band, würde sie ... heißen.
Clinch vermutlich. Das ist,
oh, das ist ein guter Name.
Ja, jetzt ist es aber raus, jetzt habe ich es verraten. Das ist ein Song von Herrenmagazin mit Clinch mit Q. Ich finde den Songtitel, obwohl er gar nicht so viel mit dem Song zu tun hat, finde ich grandios.
Hätte ich ein Kind, würde es ... heißen.
Liam Lyngstedt.
Als alter Oasis-Fan?
Ja. Und auch wegen Oasis, wenn es ein Mädchen werden würde, würde sie auch Lila heißen, wegen des Oasis-Songs. Lila Lyngstedt und Liam Lyngstedt lässt sich beides gut leilen, finde ich.
Und es ist eine wundervolle Alliteration. Ich habe meine Eltern dafür früher gehasst, dass sie mich Hauke hätten nennen, also dass sie mich Hauke genannt haben. Eigentlich hätte ich aber auch Heiko heißen sollen, was ich noch viel schrecklicher finde, weil ich habe genügend Heikos auf dieser Welt kennengelernt, dass ich weiß, also von...
Heiko ist auch ein Schimpfwort, ne? Du alter Heiko.
Also es gibt bestimmt da draußen halt den einen oder anderen Heiko, der halt echt ein Funstyp ist und echt eine geile Granate und man mit dem Heiko, da kannst du halt Pferde stehlen. Aber die meisten Heikos, die ich kennengelernt habe, waren dann halt doch so... Also die, man hat das Gefühl gehabt, man hat...
Dorf Ottos.
So ein HSV-Fan halt. Ja. Nichts gegen HSV-Fans. Aber deshalb war ich mit Hauke dann doch schon sehr, sehr zufrieden.
Ich habe jetzt gelesen, dass Liam inzwischen einer der beliebtesten Jungsnamen in Deutschland ist für neugeborene Kinder. Mhm. Und trotzdem wird der Name im Gegensatz zu Paul und Felix und so, wird der Name nicht weniger geil. Ich finde Liam als Jungsnamen nach wie vor super cool und wird auch in 10 Jahren, wenn ich in 10, 15 Jahren nochmal Vater werden sollte oder das erste Mal Vater werden sollte, würde ich mein Kind immer noch Liam nennen wollen.
Und du hast auch den Vorteil, dass dein Kind wegen seinem Namen erstmal nicht gemobbt wird. Weil ich finde, das ist so ein Name, den mobbst du nicht. Da machst du keinen dummen Spitznamen draus, sondern der ist halt einfach...
Von Geburt an cool.
Der ist von Geburt an cool. Anders jetzt zum Beispiel wie bei Hauke. Bei Hauke kannst du auf jeden Fall als Erst- bis Viertklässler richtig durch den Kakao ziehen.
Dürfen die Eltern nicht nach Bayern ziehen?
Hauke. Ich hatte auch noch meine beste Freundin, die hieß damals Frauke. Und deshalb kam immer aus der letzten Reihe vor den großen Kids dann immer dieses Hauke und Frauke hauen auf die Pauke.
Oh, es ist unangenehm.
Das ist richtig unangenehm. Natürlich, wenn ich das jetzt höre, dann geht es mir jetzt einfach nur auf den Keks und auf den Sack. Aber früher hat mich das richtig verletzt, dass die Kinder einfach aus meinem Namen irgendwie alles gemacht haben. Oder auch gerne Hulke. Richtig, richtig schlimm. Ja. Deshalb wollte ich damals immer irgendwie einen geilen amerikanischen Namen haben, sowas wie Mike. Ich habe auch meine Mutter immer gefragt, warum hat sie mich nicht Mike. Jetzt bin ich auch wiederum froh, dass sie mich nicht Mike genannt hat. Aber ich bin echt teilweise hingegangen und habe gesagt, Mama, das kann doch nicht wahr sein. Warum habt ihr mir diesen Namen gegeben? Warum kann ich nicht irgendwie cool heißen, Mike oder Tommy oder so etwas in der Form? Aber kann ich das noch ändern?
Als ich angefangen habe, mit 5 Fußball zu spielen und in der F-Jugend spielen ja nur 7 Leute gleichzeitig, da sind dann so 10, 12 Leute in der, also Jungs in der Mannschaft, hießen 5 von den 12 Jungs hießen Thomas. Das ist auch nicht so wahnsinnig cool und dann werden die Jungs immer auch schnell kreativ. Und ich hieß dann Zecke. Schon irgendwie mit 5, 6, 7 Jahren hieß ich Zecke, weil ich mich als damals F-Jugendverteidiger so in den Gegnern festgebissen habe.
Das war geil!
Ja, und Zecke Neuendorf kam erst danach. Und jetzt im Nachhinein einfach wahnsinnig cool, als 5-Jähriger schon Zecke genannt worden zu sein.
Das ist der beste Punkname, den es gibt. Du warst damals so. Schon Punk, als du auf... Oh Gott! Ich hingegen habe meiner Mutter auch irgendwann vorgeworfen, dass ich gar nicht ihr wirkliches Kind bin, sondern habe ihr dann gesagt, ich muss doch adoptiert sein. Also ich bin wahrscheinlich nicht euer Kind, ich muss doch adoptiert sein.
Das sagt man nie.
Ich weiß, ja Gott, ich war da irgendwie 7 oder 8 Jahre alt. Also da war ich halt einfach.
Riecht doch Eltern das Herz. Ja. Andersrum ja auch. Also wenn Eltern sagen, ich glaube, du bist nicht mein Kind, das ist ja das Schlimmste, was du deinem Kind sagen kannst.
Oder ich weiß nicht genau, ob du unser Kind bist.
Ja, ganz furchtbar.
Du kannst nicht unser Kind sein.
Ich glaube, es ist auf der Top-5-Liste der schlimmsten Dinge, die man sein Kind an den Kopf knallen kann, ist, glaube ich, ganz oben.
Du hast gerade gesagt, du bist auf einer Party und hast am Ende alle Leute umarmt.
Ja, ich glaube schon.
Und auf der anderen Seite, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber du wirkst oft sehr distanziert. Jetzt guckst du mich jetzt halt so böse an. Nee, aber ich habe das Gefühl, dass da ein doch wahrlich distanzierter Mensch ist, der sich sehr gerne die Sachen von außen anguckt, um zu beobachten.
Ich habe am Ende der Party auch Leute umarmt, von denen ich am nächsten Tag sage, dass ich sie nicht mag oder nicht mochte.
Ach, so einer bist du.
Ja, weiß ich nicht. Bin dann halt, wie gesagt, ich werde wahnsinnig schnell emotional angestachelt und aufgepeitscht von Leuten, über deren Anwesenheit ich mich freue. Und das führt dazu, dass ich auch alle anderen, ob ich sie leiden kann oder nicht, dann in dem Moment in mein Herz schließe und mit dran teilhaben will an meiner Euphorie. Ich bin einfach so. Also Leute, die ich gern mag, die in meiner Umgebung sind, die knipsen mich einfach an und das führt dazu, dass ich auch die Leute, die ich eigentlich nicht mag, dann, dass ich mit denen besser klarkomme.
Das ist gut. Denn waren die letzten 2,5 Jahre der Verweigerung zur Nähe ja auch relativ schrecklich für dich, oder nicht?
Ja, aber es hatte auch irgendwie was sehr Entspannendes, weil so emotional angepeitscht zu sein die ganze Zeit ist ja auch anstrengend. meine ich ernst. So gern ich diese Hochgefühle habe und so sehr ich das genieße, waren die letzten 2,5 Jahre für mich und meinen Kopf total entspannt und schön und einfach so, dass ich mal durchatmen und einen Gang zurückschalten und Energie tanken konnte.
Das ist etwas, was ich zum Beispiel aus der Corona-Zeit so ein bisschen vermisse. Das
sind total privilegierte Sicht der Dinge, übrigens, muss ich hier an der Stelle gesagt haben, ist natürlich
wie meinst
nicht,
du das?
Dass ich jetzt im Nachhinein sagen kann, dass ich die Pandemie nicht für mich persönlich nicht schlimm fand, so dass ich nicht darunter gelitten habe. So, es gibt natürlich Leute, die ihre Jobs verloren haben, die krank geworden sind und so weiter und so fort, aber für mich persönlich war es eine sehr entspannende Zeit.
Darauf wollte ich nämlich hinaus, also wenn man jetzt so zurückguckt und jetzt, wo die Masken halt gefallen sind, mhm. jetzt endlich, wo man drauf hingehofft hat, 2,5 Jahre, 3 Jahre hingehofft hat, dass das endlich jetzt passiert, das passiert jetzt so. Aber auch das, so dieses Ende der Corona-Zeit ist ja auch so vor sich hingeplätschert. Ist ja nicht so, es ist so ein Ding, was die ganze Welt betrifft. Alle haben die Arschkarte gezogen, aber es gibt nicht am Ende dieses Independence Day, wir haben die Außerirdischen besiegt, das Feuerwerk geht nach oben, es geht wieder weiter. Sondern es ist einfach so ausgeplätschert.
Ja.
Also du hast nach links irgendwelche rechten Rufe, so das kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt kann doch die Pandemie nicht zu Ende sein, wir haben trotzdem eine Diktatur, was sollen wir jetzt auf dem Montag irgendwie machen, gegen was sollen wir jetzt überhaupt protestieren, oh Manno, was können wir jetzt, ja cool, Klimaaktivisten gendern und so, vielleicht nehmen wir das halt irgendwie mit. So. Also da gibt es ja voll viele Menschen, die jetzt einfach so trostlos die letzten Monate so vor sich hingedümpelt haben, weil die Pandemie halt einfach so sang- und klanglos einfach so unter den Teppich gekehrt worden ist.
Aber wie du sagst, wir haben rechten Rand, die haben immer Feindbilder und wenn das jetzt nicht Karl Lauterbach ist, dann sind es Luisa Neubauer und Annalena Baerbock. Das wird nicht aufhören, dass es Feindbilder für den rechten Rand gibt. So. Und die werden immer was zu tun haben.
Und das ist so eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, auch jetzt gerade so über so das letzte halbe Jahr. Es ist wahnsinnig anstrengend alles geworden wieder. Also jetzt, wo der Alltag wieder Fahrt aufnimmt, wo man selber wieder auch in so einem Fluss ist, habe ich das Gefühl, es dreht sich viel schneller als noch vor der Pandemie. Und ich frage mich mal die ganze Zeit, liegt es an mir, der 2,5 Jahre älter geworden ist und auch an die 40 gekratzt hat und vielleicht dann auch gar nicht mehr so die Power hat wie so ein junger, agiler, 20-jähriger Mensch? Oder liegt es einfach daran, dass man sich daran gewöhnt hat und dann kam auf einmal die Bremse und es ist jetzt wieder total schwierig, in diesen gleichen Beschleunigungsmodus zu kommen, wie man auch irgendwie 2019 gewesen ist, weil ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, Mensch, jetzt so 3 Monate Lockdown, das wäre für mich der absolute Knaller. Da würde ich mich so schön in die Wohnung murmeln und mal so eine
in
Woche.
In die Wanne legen.
In die Wanne legen.
Schön eine Kerze an und Rotwein eingeschenkt und schön 3 Monate in die Wanne.
Richtig. Man darf sich bei niemandem melden. Also man kann sich schon bei jemandem melden, aber keiner muss mehr vorbeikommen. Du musst deine sozialen Kontakte erstmal nicht mehr so richtig pflegen, weil ja darfst ja nur irgendwie mit deinen Leuten da zu Hause sein, die da sowieso sind. Bist zu nichts gezwungen und kannst erstmal. Naja, nicht wieder, man kann erstmal wieder richtig Mensch sein, will ich nicht sagen, aber du bist halt nicht so gezwungen, in diesem Hamsterrad mitzulaufen. Weil ich finde schon, dieses, auch gerade im Musikbusiness, wenn das Hamsterrad anfängt wieder zu laufen, habe ich das Gefühl, du kommst nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr mit.
Du musst mitschreiben, damit du dich daran erinnerst, auf welchem Konzert du vorgestern warst.
Und nicht mal das, sondern auch die Corona-Pandemie hat ja sowieso durch Social Media und durch diesen Wechsel von Instagram auf TikTok und das Durchbrechen von TikTok ganz neue KünstlerInnen eine Möglichkeit gegeben, eine Plattform zu geben für einen Durchbruch. Und es sind gerade so viele Bands und MusikerInnen am Start aus einer neuen Generation, wo ich selber sage, boah, ich komme nicht mehr mit. Ich bin voll raus. Ich kann mich nirgendwo mehr heften. Kann mir irgendjemand mal so einen Punkt geben, wo ich sagen kann, ja, ich komme mit. Ja, kannte ich auch schon vor 3 Jahren, wie vor 3 Jahren. Das Ding ist auch schon längst out. Also ich fühle mich das erste Mal, dass ich auf der Party jetzt draußen stehe. Ich war mal ein Teil davon. Ich bin reingekommen, relativ früh, schon ohne Mutti-Zettel. Hab da eine relativ lange Zeit drauf getanzt. Und jetzt ist es aber so, dass ich aus Versehen rausgegangen bin, aus dem Notausgang. Der Notausgang ist zugegangen. Und jetzt ist der Türsteher da vorne. Ich bin noch hinten rumgegangen, will wieder rein durch die eigene Haupteingangstür, aber der Türsteher sagt so, nee, du, tu mir leid. Also das ist eigentlich eine U30-Party.
Also ich arbeite ja in einem Indie-Label und ich sehe das auch, wenn wir vor der Pandemie 2019 an einem Freitag 3 Alben veröffentlicht haben, dann sind es jetzt, und also 3 Alben und 5 gute Singles, dann sind es jetzt 7 Alben und 12 gute Singles. Und es sind die ganzen guten Bands, die es vor Corona schon gab, die haben 3 Jahre pausiert. Und dann sind noch die ganzen Bands, die sich zwischendurch gegründet haben, die einfach Zeit hatten, Musik aufzunehmen, sich auszuprobieren, in ihrem Schlafzimmer oder in ihren Proberäumen irgendwie mal ein bisschen was zu machen. Die haben jetzt die Musik fertig und wollen sie veröffentlichen. Und es sind auf einmal 3-mal so viele Acts da, die Musik raushauen können. Plus die Tatsache, dass Musik zu veröffentlichen, also gerade digital zu veröffentlichen, über Vertriebsdienstleistungen, die es jetzt gibt, viel einfacher geworden ist. So, du brauchst kein Label mehr, du kannst einfach diese Dienstleistungen anschreiben, 80% Share ziehen, die kriegen 10-20% Share und dann ist deine Musik in 2 Wochen auf der Streaming-Plattform deines Vertrauens. So, und deswegen konkurrieren gerade einfach so viel mehr Bands um die Gunst der Zuhörenden als noch vor 4 Jahren, und das ist für Labels wie auch für Bands und KünstlerInnen total schwierig, sich da zu behaupten, und es wird genau wie in politischen Diskussionen so, es gewinnt immer noch der am lautesten schreit, und das ist ein bisschen anstrengend, und das ist, also, weil es gibt...
Hätte ich nämlich gerade gefragt, macht es deinen Job in einem Label, also auch in einem traditionellen Label, in dem ihr drin steckt, macht es deinen Job einfacher oder schwerer?
Nee, viel schwerer, und gleichzeitig dem Herr zu werden, was es an Veröffentlichungen gibt und nicht unterzugehen unter dieser Flut und gleichzeitig kreativ sein zu müssen, um die einzelnen Acts in der Art und Weise zu präsentieren, dass sie in dieser Flut nicht untergehen. So quasi, ja, du musst halt musst du dir die Zeit nehmen für jede Künstlerin, für jeden Künstler und definieren und rausfinden, was sie besonders macht, und mit dieser Besonderheit dann das so erarbeiten, dass es auch bei den Leuten ankommt, dass dieser Act besonders ist. Und das hat Indie-Labels immer ausgezeichnet, und das ist nach wie vor mein Anspruch, dass wir das auch bei Peers hinkriegen. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt 2023 nochmal eine Nummer anstrengender geworden, weil die Ideen müssen besser sein, weil viele Leute Ideen haben, weil viel gute Musik draußen ist und die Konkurrenz ist größer.
Findest du dadurch die Musiklandschaft aufregender? Sind wir gerade in so einer Phase gekommen, wo eigentlich die Musiklandschaft super aufregend ist, weil irgendetwas wie Punk wieder entsteht, weil Kids einfach drauf scheißen, auf normale Wege, auf die traditionellen Wege, die wir uns so angeeignet haben in den letzten 20, 30 Jahren, und einfach sagen, dann mache ich halt meinen eigenen Scheiß. Ich habe genügend Freunde, die mich halt pushen auf TikTok und auf Instagram, und ist mir scheißegal, ob jetzt ein Label dahinter ist, und ich hau einfach raus. Also das ist ja vom Gedanken her einfach total Punk.
Ja, stimme ich dir zu.
Macht es die Musiklandschaft gerade aufregender für dich?
Also ich würde meinen Job nicht machen und ich würde keinen Spaß in meinem Job machen, wenn ich die Musiklandschaft und Musik an sich nicht aufregend finden würde. Es ist aber genauso, wie es aufregend ist, Sachen auf neuen Wegen kennenzulernen und tolle Sachen auf allen möglichen Kanälen zu entdecken, ist es, wie ich schon gesagt, auch total anstrengend, selbst zu graben die ganze Zeit. Also ich grab gern, aber sagen wir mal, als ich angefangen habe, Musik zu hören in der Schule, da gab's, also ich habe mal auf einer Klassenfahrt in Lübeck, bin ich in so einen Plattenladen gegangen, und da gab es das Warschauer Punk-Fanzine und das Plastic-Bomb-Fanzine, und dann habe ich mir diese beiden Magazine mitgenommen, und damals gab es schon Napster, E-Mule, Kazaa und diese ganzen Download-Plattformen, und ich bin halt jeden Act aus diesen 2 Musik-Fanzines durchgegangen und habe alles versucht zu bekommen an MP3s, was ich kriegen konnte, habe alles durchgehört und so. Es war aber trotzdem begrenzt auf die Acts, die in diesem Magazin stattfand. Und ich war damit die coole Sau vom Dorf, die das alles kannte und alles hatte. Aber es war halt begrenzt. Dann gab es Blogs und das Internet und es gab irgendwie roteraupe.de und ganz viele coole deutsche Musikblogs und dann war die weil es die Vielzahl gab und weil es das Internet gab, war die Auswahl größer. Und momentan, wo man sich direkt bedient und wo jeder geile Act irgendwie in 2 Sekunden in deine TikTok-Timeline gespült werden könnte, ist einfach die Auswahl so riesig und genauso viel geile Acts, wie es da draußen gibt, gibt es ja auch Scheiß-Acts, die du total anstrengend und schlimm findest und die du dir normalerweise gar nicht anhören würdest, aber die einfach in deiner Timeline landen und wo du dich erst durchskippen musst. Das macht es halt auf eine gewisse Art und Weise auch anstrengend.
Heißt das sozusagen, dass die Halbwertszeit der jungen KünstlerInnen, die jetzt gerade am Start ist, noch geringer ist als die von vor 10 Jahren?
Im schlimmsten Fall ja. Also es wird, ja.
Also so ja. Wie Nina Chuba eigentlich jetzt Headliner auf dem Hurricane sein könnte, vom Gefühl her, ist sie dann in 2 oder 3 Jahren wieder vergessen, weil der neue nächste Scheiß halt da ist.
Ich gönne Nina Chuba allen Erfolg dieser Welt und glaube gleichzeitig, dass es dieses Phänomen, wie es irgendwie in den 19 oder 2000ern gab, dass auch Acts einfach 20 Jahre in Folge, von 20 Jahren in Folge irgendwie 10-mal Headliner bei Rock am Ring waren, so Foo Fighters Phänomen oder muss halt, keine Ahnung.
Metallica, Toten Hosen, Ärzte.
Genau, die alle 2-3 Jahre wieder Headliner beim Hurricane oder bei Rock am Ring sind. Da sehe ich 2023 keine 5 Acts, die in 10 Jahren noch Headliner von einem Festival sein werden. So.
Das heißt ja sozusagen, dass an sich nicht nur die Label- und die Industrieseite auf der Veröffentlichungsseite verändern muss, sondern auch generell das Denken beim Booking bei Festivals. Wahrscheinlich.
Ja.
Also die sitzen Leute wahrscheinlich jetzt auch irgendwie im Büro.
Die müssen
Büro
alle kreativer werden.
Und sagen, okay, Pantera, das hat jetzt dieses Jahr nicht so gut funktioniert. Wir müssen uns nächstes Jahr mal was Neues ausdenken.
Das ist ja ein Riesenskandal. Das ist ja totaler Abfuck für die Leute im Booking. So die Leute von Rock am Ring, was hatten die für ein leichtes Leben? Die haben einfach den Toten Hosen alle 2 Jahre wieder angefragt und so. Und dann war, die haben den gleichen Deal gekriegt wie 2 Jahre vorher. Vorher, Job, leichter Job, so weißt du.
Copy-Paste.
Und jetzt musst du dir jedes Jahr neu Gedanken machen, um diese 70 Slots auf deinem Festival zu füllen und ob es dafür ein Publikum gibt, weil mal unabhängig von dieser ganzen Patera-Diskussion, die meiner Meinung nach zu Recht nicht bei Rock am Ring spielen und so, musst du dir bei jedem Act jetzt auf einem Festival Gedanken machen, ob das Publikum diesen Act überhaupt noch geil findet, weil das Publikum sich genauso schnell weiterentwickelt, wie es neue Bands gibt. So. Das finde ich tatsächlich spannend, einfach zu sehen, ob die ganze Booking-Landschaft und die ganze Festival-Landschaft, ob die da mit diesem Tempo, was es momentan an Veröffentlichungen gibt und an Launen der Fans, ob die da mithalten können. Weil so, und es ist auch für ein Festival total schwierig, ein eigenes Profil rauszuarbeiten, wenn es so viele Einzelmusik-Bubbles gibt, wenn so viele Leute gleichzeitig Chiago und Motorhead hören. So, also ich das ist ja alles, die gehen gleichzeitig auf Techno-Partys und hören irgendwie Hip-Hop und Metal und alles und so. Und ich finde das total geil. Das macht es halt auch für Festivals total schwierig.
Und dann macht es, ja genau, und ich musste gerade darüber nachdenken, auch die Launen des Internets, nehmen wir halt wieder dieses Pantera-Beispiel oder ein Beispiel von einem Menschen, der eine Zeit lang sich um Puddle of Mud kümmern musste. Mhm. Und das ist gar nicht mal so lange her. Und dann hat Puddle of Mud dann gesagt, okay, wir machen mal wieder ein paar Festivals in Deutschland. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, 2019 oder von 2019 oder auf 2020, jedenfalls haben wir darüber gesprochen. Und jetzt gerade so gibt es hier gerade wie diese 2000er-Welle, wo Limp Bizkit und Puddle of Mud und Stained und so alles wieder so hoch im Kurs ist und ja. Papa Roach. Und er hat die halt, wollte sie halt buchen, hat immer sehr gute Preise, also eigentlich so Preise, wo er gesagt hat, die wissen, bekommen. Und dann gab es diese Situation, dass Puddle of Mud ein Nirvana-Klassiker in einer Radioshow live gespielt hat und der Sänger so betrunken gewesen ist, dass es zu einem Internet-Meme geworden ist und alle Festivals dann gesagt haben, ey, tun uns leid, wir können es auf einmal nicht mehr rausbringen. Ja. Und im Prinzip ist es ja genau wie das gleiche wie mit Fred Durst, der eine...
Erst durch die Woodstock 99-Doku nicht mehr tragbar ist?
Nee, das nicht, aber der ist gesichtet worden von irgendeiner Show in Russland, also so einer Russland-Tour, wo er ein Pro-Krim Flagge nach oben gehalten hat. Und das haust du dann einmal raus. Entweder wird das zu etwas, was halt groß gemacht wird. Keine Ahnung, wer das denn steuert. Wer diesen so wie bei Pantera. Ich meine, dass Pantera doch sehr weißen Metal gespielt haben, das ist ja schon irgendwie schon seit langer Zeit bekannt. Ja. Und wahrscheinlich halt auch diese Geschichte, die ist ja auch schon, ich weiß nicht, wie lange ist das her?
Er hatte in den 90ern, glaube ich, das erste Mal so White Power Tendenzen schon.
So, gehabt, aber ja. Jetzt ist es gerade das Thema geworden und da musst du ja auch mal gucken, wer wie was so in seiner Freizeit oder im Backstage halt macht. Und auf einmal kannst du den auf deinem Festival nicht mehr spielen lassen. Also ich finde es auch richtig gut.
Und gleichzeitig stellst du den Machine Gun Kelly hin und Machine Gun Kelly covert She Hates Me von Puddle of Mud und My Generation von Limp Bizkit und alle feiern das und keiner braucht mehr die alten Bands, weil es ja sowieso Acts wie Machine Gun Kelly gibt, der ist jetzt nicht die zwei Acts, aber vielleicht Blink-182 covert, All the Small Things, Machine Gun Kelly, wer braucht noch eine Reunion-Tour von Blink-182? Es gibt ja Machine Gun Kelly, so.
Richtig, und die Leoniden spielen in der Alsterdorfer Sporthalle von Weezer Teenage Dirtbag.
So, Weezers.
Weezers, und dann guckst du auch als Weezers, ne? Dann musst du ja auch nicht mehr hingehen.
So kannst du die Nostalgie auch bedienen. Ist schade um die ganzen alten Acts, die jetzt sich lange genug eine goldene Nase verdient haben, indem auch Weezer, gerade so Buddy Holly, 20 Jahre lang durchgenudelt, können jetzt auch die Leoniden machen.
Und dann kommen wir jetzt mal wieder auf die kindliche Arroganz, die ich nicht nur mit mir trage, sondern auch einen Kumpel habe, der noch relativ jung ist, der ist gerade in der Schule angekommen, erste Klasse. Und das ist der Fiete und der Fiete stellt immer Fragen an mich, aber unser Gast muss sie für mich beantworten.
Fiete fragt!
Frau Hauke, wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dass Schule immer so früh anfängt?
Das ist eine verdammt gute Frage, Fiete. Ich komme ja aus dem ehemaligen Land der Frühaufsteher, Sachsen-Anhalt. das haben sie jetzt irgendwann abgeschafft, diesen Marketing-Slogan für das Land Sachsen-Anhalt. Das heißt irgendwie Land der Wissenschaft oder so. Aber es ist eigentlich ein Skandal, dass Schulkinder um 6 aufstehen müssen und wie wir damals in Sachsen-Anhalt um 7.15 Uhr die erste Stunde in der Schule hatten und ich muss, also in Sachsen-Anhalt teilweise die Leute eine Stunde mit dem Bus zur Schule gefahren sind und dann quasi seit 5 Uhr wach sind und dann 7.15 Uhr eine Klausur schreiben, wo normale Kinder, die ja nicht früh ins Bett gehen, 4 Stunden geschlafen haben. Was hätten wir alle für gute Noten geschrieben, wenn die Schule nicht so früh anfangen würde? Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass Eltern möglichst viel Zeit mit Kindern verbringen möchten und nachmittags schon fertig sind mit der Arbeit und dann die Nachmittage die Eltern mit den Kindern verbringen können. Anders kann ich mir es nicht erklären.
Es gibt ja aber Nachmittagsschule. Dort, wo ich ein bisschen rumcoache, so 2,5 Tage die Woche, dort beginnt die Schule auch um 8 und hört teilweise oder oft für die Kids halt auch um 16 Uhr auf.
Das geht nicht.
Also
das ist eine Zumutung für
die Kinder. Das ist das Gefühl, du kommst halt morgens halt da rein und bis 10 Uhr laufen alle wie Zombies rum. Also LehrerInnen, SchülerInnen, alle laufen wie Zombies rum und du bist halt dafür verantwortlich als Lehrkraft, die Kids irgendwo abzuholen und zu sagen, so, der Tag ist dein Freund, wir machen jetzt etwas. Und im besten Fall bekommen wir halt auch irgendetwas hin, aber es ist absolut grauenhaft. Es ist für mich halt auch grauenhaft.
Also ja, ich bin die Lehrerinnen und Lehrer, die irgendwie um 7 Uhr morgens diese Kinder bespaßen zu müssen, ist doch alles eine Zumutung.
Oh,
mein Papa war Lehrer sein ganzes Leben lang und ist 70 Kilometer zur Arbeit gefahren. Der war Berufsschullehrer, aber das ist trotzdem, das muss einem schon liegen und Spaß machen, so früh aufzustehen. Und das, also ich verstehe Lehrer und Lehrerinnen nicht, die am liebsten ausschlafen würden und dann das Lehrersein so gern mögen und das Lehrerinnensein, dass sie trotzdem das machen. Seit ich in der Musikbranche arbeite, seit 2015, fange ich um 10 an zu arbeiten und das ist eine sehr humane Zeit. Meine Oma sagt immer, wie kannst du das durchhalten? Du kommst immer erst nach Hause, wenn es schon dunkel ist, da hast du ja gar nichts mehr vom Tag. Und da hat sie vielleicht einen Punkt, wenn dir die Arbeit nicht Spaß macht, aber mir macht meine Arbeit Spaß und abends gibt's immer noch, also bist du immer noch um 8 auf dem Konzert und so, und wenn ich morgens ausschlafen kann oder bis um 9 schlafen kann, dann habe ich auch abends die Energie, noch auf ein Konzert zu gehen. Das funktioniert wunderbar, aber ich könnte nicht mehr um 7 oder um 8 irgendwo anfangen zu arbeiten.
Es sei, du machst ein kleines Nickerchen zwischendurch.
Ich mache sehr gern Mittagsschlaf. Meine Freundin lacht mich immer dafür aus. Aber
zur Hölle mit ihr.
Nein. Nein, da hat sie nichts zu suchen.
Nee, Nickerchen ist einfach das Beste, was du deinem Körper halt antun kannst. Mal eine Viertelstunde, eben kurz die Augen zu machen, eben kurz mal ins Traumland abdüsen und du hast wieder Energie für den ganzen Tag. Wenn ich kein Nickerchen am Tag mache, bin ich unfassbar anstrengend und sehr leicht auf die Palme zu bringen. Aber mit so einem kleinen Nickerchen zwischendurch, mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde und das so zwischen 14 und 15 Uhr, das ist das Beste.
Ja, kann ich unterschreiben. Ich liebe auch Nickerchen.
Habt ihr bei Pia so einen kleinen Nickerchenraum?
Wir haben ein Sofa im Büro, aber wenn andere Leute im Büro sind, dann kannst du dich natürlich nicht während der Arbeitszeit einfach aufs Sofa legen und eine halbe Stunde schlafen. Dann musst du schon, also das kannst du nur mit einem Kater begründen und so, und dann kommt es auch nicht gut an. Im Homeoffice, wenn du davor und danach, das ist ja eigentlich die beste Begründung, wenn du davor und danach produktiv, so produktiv wie sonst auch arbeitest, dann ist es doch voll okay, wenn du zwischen 13 Uhr und 14 Uhr mal eine halbe Stunde ein Nickerchen machst. Und das, also gebe ich hier offen zu, dass im Homeoffice mache ich das gerne.
Aber kannst du es nicht bei Pias mal eben kurz anleiern und sagst so, ey Leute, die Besenkammer da vorne, kann man nicht einen kleinen Snuselraum draus machen, eben so ein schönes kleines Bett. Jeder darf ja mal eine kleine halbe Stunde sich da hineinlegen und dann ist halt die Arbeitsmoral ein bisschen besser.
Ich versuch's mal.
Also, okay, dann einmal den heißesten Tipp von deinem Label, von dem Female-Label, jetzt für Freitag, was müssen sich die Leute anhören?
Jetzt morgen
ja.
Unbedingt die Single Blüte von Mimi, mit der das neue Album oder das Debütalbum von Mimi, M-I-M-I-I, angekündigt wird. Aber gern auch die Singles der vergangenen Wochen, Stockfinster von Carrie, Goldregen von Sotari und Ganz raus von Maribu.
Wann geht das Ganze live? Sind die drei unterwegs?
Maribu tourt tatsächlich in aktuell erstmal 4 Städten, Spät im Übel und Gefährlich, Ende April und dann glaube ich Berlin, Köln, frage mich nicht, wo die 4. Stadt ist.
Oh, Maribu macht alleine Übel und Gefährlich?
Erste Headliner-Tour.
Ist
überragend, holt euch alle Tickets fürs Übel und Gefährlich.
Oh, ich freue mich so sehr für sie, dass sie das Übel und Gefährlich spielt. Es freut mich so sehr. Ja. Geil, das zu hören. Also ich habe jetzt gedacht, dass du jetzt so sagst, ja, hier kleiner 150er-Club oder so.
Nix, übel und gefährlich.
Bam.
Think big.
Voll, weil als wir uns kennengelernt, als du das letzte Mal da warst, war Maribu noch ist es immer noch ein Aufbauthema, aber so ein richtiges Aufbauthema. Und das zu hören, dass ihr da groß rangeht und es übel und gefährlich geht, finde ich mega geil.
Ja, damals kam die EP Bitch Talk bei 365XX raus, war eine der ersten Releases, die wir hatten, also so größere Releases mit der EP. Und jetzt gibt es das Debütalbum 2 Jahre später und es ist total spannend. Es ist eine der spannendsten Dinge in meinem Job, Künstlerinnen wie Maribu dabei zuzugucken, wie sie wachsen und wie sie Fans gewinnen und wie sie FollowerInnen gewinnen und wie sie Konzerte spielen, die immer vor immer mehr Leuten stattfinden. Und man macht sich ja immer so, oder Künstlerinnen machen sich immer so abhängig von Streaming-Plattformen und Playlists und so, aber es war meiner Meinung nach so ein großer Moment in der Zeit unseres Female-Rap-Labels, dass wir das vor fast 2 Wochen hat Spotify die Hyperpop-Deutschland-Playlist ins Leben gerufen. Und wir haben Maribu immer nicht als Rap-Künstlerin versucht zu vermarkten, sondern als Hyperpop-Künstlerin, weil Hyperpop die Musikrichtung ist mit diesem Distorted Sound, mit schnellen Elektrobeats, mit Cuteness, so mit Lollipop-Zuckerwatte-Sound. So. Und also mit diesem Hyperpop-Sound hat sie halt sehr innovativ versucht einfach, also sie hat sich in diesen Sound verliebt und hat halt versucht, diesen Sound durchzuziehen, egal wie gerade die restliche Musiklandschaft war. Und das finden wir halt so geil bei einem Indie-Label wie Pierce und bei 365XX, dass wir die Künstlerinnen und die Talente der Künstler und Künstlerinnen erkennen und die so machen lassen, statt zu sagen, so guck mal, was gerade auf TikTok funktioniert und was in der Deutschrap brandneuen Modus Mio Playlist funktioniert, mach doch mal Song unter 2 Minuten und Refrain direkt in den ersten 10 Sekunden. So, wir haben Maribu gesehen, wie sie Hyperpop für sich entdeckt, sich in Hyperpop verliebt, Hyperpop selbst produziert und 2 Jahre später macht Spotify eine Playlist, die heißt hyperpop.de. Maribu ist, da sind Domitianer drin und Chiagu und Nina Chuba, aber sind 3 Songs von Maribu drin. Unter anderem die Mausipop-Version, die gepitchte Version ihrer Dezember-Single Walkie Talkie Booty Call. Und diese Playlist hatte, als sie, also ich habe die dann entdeckt, dann hatte sie irgendwie 15 FollowerInnen. Und jetzt steht die bei 3.500 FollowerInnen 2 Wochen später. Spotify pusht da rein, merkt, es funktioniert. Und die 3 Maribu-Songs in dieser Playlist, die wachsen und wachsen und wachsen und werden gestreamt, immer mehr gestreamt und es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Und es war einfach so, du hoffst immer jede Woche Freitag irgendwie in diesen großen Spotify-Playlist drin zu sein. In Deutschland brandneu, in New Music Friday und so. Und dann kommt Spotify und macht einfach die Playlist für deine Musik und füttert die und will, dass da Leute drauf kommen, weil Spotify das Gefühl hat, sie brauchen diese Playlist, weil es gibt die Fans dafür. Also und unsere Künstlerin wusste, dass es die Fans dafür gibt, bevor Spotify das wusste. Und das war total der schöne, wichtige und gute Moment.
Wir haben eine Playlist, die heißt Astra Colada Nacht der Söhne. Die gibt es auf Spotify. Die hat leider noch keine 3000 Follower. Aber trotzdem, es ist der Soundtrack zum Podcast. Und jeder unserer Gäste darf sich da den ein oder anderen Song drauf wünschen. Wie du zum Beispiel.
Yay. Das ist der zweite Grund, warum ich hergekommen bin. Ja. Der erste Grund war, alle 5 Minuten 365xx zu sagen. Und der zweite Grund war, ich darf mir Musik wünschen.
Ey, ich nenne sogar die Episode so.
Bitte was?
Ich nenne sogar die Episode so. 365xx.
Yay.
Ich so. Selber sag's ja auch immer falsch. Ich will mal 36. Bla, aber jetzt.
Im Endeffekt ist mir Wumpe, wie die Leute dieses Label nennen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, alles scheißegal, solange die Künstlerinnen gehört werden. Und deswegen möchte ich gern die angesprochenen 4 aktuellsten Singles von unseren Künstlerinnen auf der Playlist haben. Von Maribu, weil ich gerade drüber geredet habe, gern die Mausi-Pop-Version von Walkie Talkie Booty Call. Mhm. Von Mimi, aber es erst. Morgen kommt erst morgen raus der Song Blüte von Carrie Stockfinster und Goldregen von Satari.
Sehr gut. Und ich packe da drauf von Foxjaw The Saddest Song Ever und von einer Band, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe, von Does It Offend You Yeah, Being Bad Feels Pretty Good. Und somit sage ich, ey Thomas, das war voll der schöne, nette, leichte Podcast nebenbei. Ich freue mich total.
Ging voll schnell vorbei.
Zack, und da ist die Stunde weg.
Ja. Darf das immer nur eine Stunde gehen?
Nee, aber es haben ja auch Fulltime-HörerInnen halt mitgeteilt, dass es ganz entspannt ist, mal bei uns irgendwie nur eine Stunde zu hören, anstatt dass sie dann halt bei den ein oder anderen Podcasts, wo die halt so 90 bis 2 Stunden halt labern, da ist halt irgendwie schon so, also deshalb, in der Kürze liegt die Würze.
Müsst ihr noch einen Patreon-Account oder einen OnlyFans-Account machen, wo ihr dann so das Bonusmaterial
hochladet? Oh, bin ich. Kann ich nicht mehr. Ich denke ja auch mal die ganze Zeit, man muss das Ganze, wir machen das ja schon seit 150 Folgen für Low. Also wir nehmen ja kein Geld dafür.
Keine Werbepartnerschaften.
Wir haben keine Werbepartnerschaften. Alles, was hier in Werbung reinkommt, das machen wir für Freunde. Sagen mal irgendwie so, keine Ahnung, St. Ginger oder 365xx.
Also gut.
Das ist ja alles, aber keine Ahnung, ja, habe ich keine Zeit für. Noch nicht. Wenn irgendjemand auf uns zukommt und sagt, so jetzt ist es soweit.
Das ist ja auch, solange ihr euch da selbst bei wohlfühlt, ist das ja schön, weil der Podcast-Markt ist ja genauso wie der Musikmarkt. Es gibt, als ihr angefangen habt, heute ist die 150. Folge, vor 150 Folgen gab es 150 Podcasts weniger in Deutschland und du musst ja als Podcast heutzutage so besonders sein, so cool, was Uniques haben und so weiter und so fort. Es ist halt immer schwieriger, sich als Podcast zu positionieren, zu behaupten, aufzufallen und so. Aber
und dann kommt mal wieder irgendein Komiker, der seine Sendung verloren hat und sagt sich, ja, wo mache ich jetzt mal eine gute Stimmung, mache ich mal einen Podcast.
Ist so.
Und dann musst du gegen die auch noch anstinken. Nicht
zu verwechseln mit dem Spieler, der nicht bei Union Berlin gelandet ist.
Ich danke dir, Thomas. Und liebe HörerInnen, nächste Woche wieder mit Daniel Hötmann und mit mir. Und
gute Besserung.
Gute Besserung und wir wünschen euch einen guten Ritt in den Februar hinein. Trinkt alle ein Glas Prosecco auf den Januar. Tschüssi.
Tschüss.